Radio Libre Regional.
Menschen, Geschichten, Initiativen.
Wir bringen dieses Mal in Radio Libre Regional ein aufgezeichnetes Studiogespräch. Robert Stoppacher spricht mit dem Journalisten und Autor Thomas Neuhold, der sich in seinen Publikationen intensiv mit Zeitgeschichte und Widerstand während der NS-Zeit im Salzburger Land und im Salzkammergut beschäftigt hat. Das Besondere an seinen Büchern ist, dass sie auch als Wander- und Radtourenführer geschrieben sind. So kann Zeitgeschichte auch erwandert und erradelt werden.
Ja, und ich darf hier im Studio bei uns Thomas Neuhold begrüßen. Ich schicke voraus, dass wir das Gespräch in der Du-Form führen, weil wir uns als Journalistenkollegen auch privat gut kennen und befreundet sind. Thomas, du hast ja schon mehrere Bücher verfasst über das Bergsteigen, über das Skitourengehen und eben auch über zeitgeschichtliche Wandertouren. Was ist das Neue an deinem neuen Buch, das du ja gemeinsam mit dem Historiker Andreas Braha geschrieben hast?
Es ist die Nachfolgeausgabe von Widerstand, Verfolgung, Befreiung. Also es ist der zweite Band. Der erste Band ist zum 75. Jahrestag der Befreiung vom Nazifaschismus erschienen. Der zweite jetzt heuer zum 80. Jahrestag. Was ist neu daran? Es ist ein Wanderbuch, es ist aber auch ein Radtourenbuch, weil manche Themen kann man einfach nicht zu Fuß gehen, über das können wir ja dann vielleicht noch reden. Und es ist auch ein Buch mit zwei Skitouren, zeithistorischen Skitouren, weil wir haben den Bubi Bradl drinnen, der ja mit dem Nationalsozialismus eng verflochten ist.
Auf das kommen wir eh noch im Detail.
Und eine Geschichte über Bubi Bradl zu schreiben, ohne dass man die Bredeln an die Füße hat, wäre irgendwie absurd. Und wir haben auch Nazi-Skilehrer drinnen, die Material vom Dritten Reich herüber in den Pinzgau transportiert haben. Die haben das auch mit Skiern gemacht und dann ist natürlich logisch, dass wir auch zwei Skitouren drinnen haben.
Ich möchte noch ein bisschen beim Allgemeinen bleiben, bevor wir dann auf diese Details auf jeden Fall noch kommen. Dieses Durchwandern von Zeitgeschichte, das ist offenbar jetzt deine Spezialität geworden in deinen Veröffentlichungen.
Ja, ich beschäftige mich natürlich schon sehr lang mit diesem Thema. Ich komme aus zwei verfolgten Familien. Da ist es naheliegend, dass man sich mit solchen Themen beschäftigt. Und auch mein Kollege und mein Freund Andreas Braha ist in dem Thema sehr, sehr eng, auch familiär verflochten. Seine Großmutter ist eine ukrainische Zwangsarbeiterin gewesen, die dann aber in Österreich geblieben ist.
Eigentlich, wenn man das Buch liest, ist das eigentlich immer eine Begegnung mit Krieg, Terror, Armut, Tod und Zerstörung. Wie gehst du persönlich damit um?
Das Buch heißt Widerstand, Verfolgung und Befreiung. Und Befreiung ist natürlich hier genau das richtige Wort. Du hast schon recht, es ist manchmal ein bisschen schwierig. Und es ist auch nicht so, dass man das jeden Tag sich mit solchen Akten oder mit solchen Themen beschäftigen mag. Aber es gibt eben die Perspektive der Befreiung. Es gibt auch bei den Opfern die Perspektive der Überlebenden. Wir haben auch natürlich Täterbiografien drinnen.
Das ist eben wenn man sich mit Geschichte des 20. Jahrhunderts beschäftigt, hat man eben genau mit diesen Fakten zu tun. Gibt es für dich etwas, was du bei der Recherche zu diesem Buch, wo du sagst, das ist etwas für dich auch Überraschendes gewesen?
Es gibt überraschenderweise sehr, sehr viel positive Reaktionen aus der Bevölkerung während der Recherche. Das war immer wieder für uns eine große Überraschung, dass wir haben das früher so erlebt, dass man vor allem die Söhne und Töchter der Täter und Täterinnen, die haben immer zugemacht. Die haben nie irgendwie was erzählt, sondern die haben das immer abgeblockt, um ihre Eltern, auch wenn sie Täter waren, zu schützen, mehrheitlich zumindest. Die jetzige Enkelgeneration ist da sehr, sehr viel offener. Wir haben immer wieder Begegnungen gehabt, dass dann die Leute gesagt haben, ja, kommt zu uns. Und ich kann jetzt eine Geschichte von gestern erzählen. Ich traf zufälligerweise, ich schreibe gerade ein Buch über Erinnerungsorte in Viertel Hausruckviertel, ich traf gestern eher zufälligerweise einen Mann, der früher in der Arbeit der Kammer gearbeitet hat und aus dem Innviertel kommt. Und der hat mich heute in der Früh angerufen und hat gesagt, du, ich habe da was. Und der kommt also auch aus einer Familie, die zumindest großväterlicherseits mit dem Nationalsozialismus verstrickt war. Und der erzählt jetzt aber, und wahrscheinlich sein Vater, also der Sohn aus der Täterfamilie, hätte das wahrscheinlich nicht getan. Das ist eine der Überraschungen. Inhaltlich haben wir viele Überraschungen. Wir haben in allen, bei allen Themen immer wieder auch Dinge herausgefunden, wo ich heute sage, der ganz, ganz enge Kreis der Historiker und Historikerinnen weiß das vielleicht, aber ein etwas weiterer interessierter Kreis weiß das nicht. Also ich kann das, wenn wir jetzt im Salzkammergut sind, ich kann das am Beispiel von Weißenbach am Attersee erzählen, dass dort das Erholungsheim der T4-Mörder war, also T4 nach Tiergartenstraße 4 benannt, die sogenannte Euthanasie. Nach ihren Morden sind dort die hohen SS-Offiziere auf Urlaub gewesen im Haus Schoberstein. Das wissen nicht einmal die Einheimischen. Das ist zwar historisch belegt, das wissen einige Historiker und Historikerinnen, vor allem aus den USA, dort haben wir auch diese Quellen her, aber auch in der unmittelbaren Umgebung, wie zum Beispiel das Europacamp, das liegt ja unmittelbar daneben von der sozialistischen Jugend, auch die SJ-Leute wissen das nicht, obwohl dieses Haus Schoberstein demselben Menschen gehört hat, der dann das Europacamp letztlich initiiert hat, die Familie Pollack, die ja den Holocaust überlebt hat.
Das heißt, dieses Unwissen ist zu verdanken, wenn man das unter Anführungszeichen setzt, der Zeit, wo man doch sehr viel aus dieser jüngeren Geschichte verdrängt hat.
Bewusst verdrängt hat, bewusst zur Seite geschoben hat.
Verschwiegen hat.
Und auch natürlich, du sagst es, verschwiegen hat. Es war ja in Österreich so, dass nach der Befreiung kurze Zeit, wir sind jetzt wieder im Salzkammergut, kurze Zeit die Widerstandskämpfer und Kämpferinnen wichtig waren. Also wir kennen die Geschichte von Plisajsep. Da war das eine ganz kurze Zeit wichtig und plötzlich ist da sehr bewusst gesteuert der antifaschistische Konsens gekippt und der Antikommunismus war dann die Staatsdoktrin und damit waren zum Beispiel die Widerstandskämpfer, die ja mehrheitlich aus der kommunistischen Partei gekommen sind, plötzlich weg.
Ich komme noch einmal zurück auf dieses Überraschungsmoment. Ich kenne das auch eigentlich, dass Historikerinnen und Historiker mir erzählen, die Generation unmittelbar nach den Tätern hat geschwiegen oder man hat eigentlich gesagt auf entsprechende Fragen, es war eine schlimme Zeit. Das war eigentlich alles, was man darüber gesagt hat. Und das ist doch bemerkenswert, dass jetzt die Enkelgeneration, wie du sagst, spricht.
Das ist tatsächlich so. Also das ist wirklich eine überwiegend positive Erfahrung gewesen.
Du sagst, du erzählst die Geschichte von Opfern und Tätern. Kannst du da ein bisschen ausholen?
Naja, wir versuchen in beiden Bänden, also in Band 1 wie im Band 2, möglichst viele Biografien mit aufzunehmen. Und das viele meine ich in die Richtung, dass das Spektrum breit ist. Also wir können natürlich keine vollständige Geschichte erzählen über die ganze Zeit und über die ganze Region, weil das würde, wir kennen die Bände vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands, das sind Wölzer, die, das würdest du ja nicht lesen wollen, sondern das sind wissenschaftliche Werke. Aber wir versuchen allen Opfergruppen gerecht zu werden. Also beginnend mit Leuten, die aus Gründen ihrer religiösen Überzeugung verfolgt wurden, Juden, Jüdinnen, bis hin zu Widerstandskämpfern. Wir versuchen, allen Tätergruppen gerecht zu werden. Das ist dann schon ein wesentlich schwierigeres Thema, weil auch, ja, es gibt ja auch Täterinnen, das vergisst man immer ganz gern, dass Frauen ja im Nationalsozialismus auch eine gewisse Rolle gespielt haben. Das ist also nicht nur ein patriarchales System gewesen, es hat auch sehr aktive Nationalsozialistinnen gegeben. Und wir versuchen natürlich auch den Befreiern einen Raum zu geben. Die US-Armee zum Beispiel im Salzburger Land gehört zu den Befreiern, deswegen ist bei uns am ersten Band, auch am Titelbild, der Regenbogen zu sehen von der Rainbow Division.
Es gibt ja eine Reihe von Veröffentlichungen, also hunderte, tausende, über die Zeit des 20. Jahrhunderts und vor allem auch über die Zeit des NS-Terrors. Das Besondere an dem, was du machst und was du veröffentlichst, ist natürlich, dass man auf diesen Spuren der Verbrechen von damals wandert oder Rad fährt oder mit Ski sich in diese Gegenden begibt. Wie bist du darauf gekommen, dass man Geschichte erleben mit Bewegungsarten verbindet?
Es ist ein sehr einfacher Gedanke. Wenn man etwas selbst sieht, dann merkt man sich das besser. Wenn man heute, wir haben zum Beispiel in dem zweiten Band darinnen eine Geschichte von der Familie Mühlauer. Da hat sich der Josef Mühlauer hat sich in einem Bahnwärterhäuschen in Kuchl versteckt und hat überlebt. War Widerstandskämpfer, war Kommunist, war dann später aktiv in Schwarzach-St. Veit. Jetzt ist es so, und diese Reaktion habe ich schon bekommen, jetzt ist es so, wenn man dort, das Bahnwärterhäuschen gibt es immer noch, wenn man dort mit der S-Bahn von Salzburg Richtung Golling vorbeifährt, denken, haben mich schon Leute angerufen und haben gesagt, ah ja, jetzt habe ich an das gedacht, weil da sieht man dieses Bahnwärterhäuschen. Und damit bleibt das ja auch viel besser in Erinnerung, wenn man auch einmal dort war und wenn man es nicht nur theoretisch irgendwo liest.
Gut, jetzt könnte man sagen, ich kann diese Punkte, diese Ortschaften und diese Geländeformen auch mit dem Auto oder mit dem Zug erreichen. Warum muss ich es erwandern?
Weil es viele Gegenden gibt, wo ich mit dem Auto einfach nicht hinkomme. Das ist relativ schnell besprochen. Die Arbeiter- und Arbeiterinnenbewegung hat sich ja sehr oft in die Berge zurückgezogen. Es waren nach 1918 der Aufschwung der Naturfreunde etc. Die sind auf Skitouren gegangen, die sind klettern gegangen, die sind wandern gegangen. Und daraus wurden ja dann zum Beispiel in Salzburg die Geheimtreffen des Kommunistischen Jugendverbandes am Schmittenstein bzw. am Schlenken. Das haben wir im Buch drinnen. Da muss ich zu Fuß hingehen. Das geht gar nicht anders. Und das widerspiegelt natürlich auch in diesem Buch, das widerspiegelt auch diese Geschichte der Arbeiter- und Arbeiterinnenbewegung, dass eben die Menschen viel in den Bergen waren. Rosa Hofmann, eine ermordete Widerstandskämpferin aus Salzburg, hat in ihrem Abschiedsbrief aus Berlin an ihre Eltern den letzten Satz geschrieben: Sehnsucht habe ich nach euch und den Bergen.
Es geht nicht nur um die Berge, sondern auch um die Stadt Salzburg, wo du auch einige Wanderungen oder man kann auch Spaziergänge sagen. Die erste Wanderung ist eher ein Spaziergang. Ich habe den selber gemacht. Die Wanderung Nummer 1, die sehr gemütlich ist und in weniger als einer Stunde zu absolvieren ist, aber die kann man auch tatsächlich nur zu Fuß machen, weil es sehr viel über Stiegen bergauf und bergab geht. Vielleicht kannst du diese Wanderung ein bisschen mit den besonderen historischen Figuren beschreiben.
Es geht über den Mönchsberg. Wir beginnen an der stadtabgewandten Seite des Mönchsbergs, am Hildmannplatz. Das ist sozusagen der erste Punkt. Hildmann war ein christlich-sozialer Faschist und Bürgermeister von Salzburg. Wir gehen auf den Berg über die Alma-Rosé-Stiege, die ist heuer erst benannt worden nach der Frau Alma-Rosé. Alma-Rosé war eine Geigerin, war dann im Mädchenorchester in Auschwitz und wurde auch ermordet. Und dann sind wir oben am Mönchsberg und es geht dann hinüber Richtung Stefan-Zweig-Zentrum. Stefan Zweig lebt ja in Salzburg, also das ist nicht sein Wohnhaus, das ist am Kapuzinerberg gewesen, aber dort ist heute das Stefan-Zweig-Zentrum. Über die Toscanini-Stiege hinunter, Toscanini wendete sich ja sehr gegen den italienischen Faschismus. Am Rehrl-Denkmal vorbei, eine sehr umstrittene Figur, Landeshauptmann von Salzburg, Austrofaschist, aber auch im Widerstand gegen die Nationalsozialisten und ist dann später an den Folgen der Misshandlungen ja nach der Befreiung gestorben. Wir sind dann plötzlich am Karianplatz. Karian war Nationalsozialist, ist immer noch eine sehr umstrittene Figur und enden bei einem Stolperstein für einen sozialdemokratischen Widerstandskämpfer. An dem Beispiel sieht man schon, wie breit gefächert zwischen Tätern, Opfern, Frauen, Männern unsere Wanderungen aufgestellt sind und das ist auch immer unser Bestreben gewesen.
Ja, das ist ja tatsächlich erstaunlich, dass man innerhalb dieser Dreiviertelstunde, die diese Wanderung oder dieser Spaziergang dauert, auf so viele interessante Begebenheiten aus dem 20. Jahrhundert stößt. Du hast den Karajan am Ende dieser kleinen Wanderung angesprochen. Herbert von Karajan, umstrittene Persönlichkeit in Salzburg, aber auch außerhalb des Landes. Wie siehst du das persönlich, die Figur, den Menschen, Herbert von Karajan?
Herbert von Karajan war ein Nazi. Punkt. Er ist zweimal der NSDAP beigetreten und das aus freien Stücken. Er war einfach ein Nazi und Straßennamen sind heute eine Ehrung. Und wir sind, in dem Fall sage ich wir, also der KZ-Verband, wir sind der Meinung, es muss dringend umbenannt werden. Auch die Historikerkommission der Stadt Salzburg ist der Meinung, es muss dringend umbenannt werden. Und wenn dann andere heute sagen, naja, aber er war ja dann nachher doch ein großer und wichtiger Dirigent. Die jüdischen Musiker und Musikerinnen, die vielleicht auch Großes geleistet hätten, die hatten gar nicht die Gelegenheit dazu, sondern die wurden im KZ vergast.
Würde es nicht reichen, wenn man unterhalb der Tafel Karajan Platz eine Erklärtafel anbringt?
Ich sage es noch einmal, die Erklärtafeln sind gut und richtig, das passt schon. Diese Erklärtafel kann man ja auch dort belassen und hinschreiben, dass der Platz einmal nach Karajan benannt war. Aber eine Platzbenennung ist immer eine Ehrung. Und Ehre, wem Ehre gebührt. Und Herbert von Karajan war ein Nazi und Nazi gehören nicht geehrt. Punkt.
In Wien hat es auch Diskussionen in der Richtung immer gegeben bei umstrittenen Persönlichkeiten. Da hat man dann immer pragmatisch gesagt, ja, das wäre so schwierig, einen Platz umzubenennen, weil da sind die Adressen dann völlig anders. Alle müssen neue Adressen haben und das ist praktisch nicht durchführbar.
Das ist ein Unfug. Also das halte ich für eine absolute Schutzbehauptung. In Salzburg wurde jetzt schon eine Straße umbenannt. Wir haben also nur mehr, nicht mehr 66, sondern nur mehr 65 Nazi-Straßennamen. Das ist technisch alles machbar, gerade in Zeiten der Digitalisierung. Niemand hat mehr irgendein Briefpapier mit tausende Bögen, wo Name und Adresse vorab gedruckt ist. Das ist ja in Wahrheit alles Unfug, das sind Schutzbehauptungen. Und die schlimmste Behauptung bei diesem Thema ist, und das ist intellektuell, also höchst unredlich, wenn dann die Menschen sagen, also vor allem von der ÖVP und von den Freiheitlichen Rehe erst gar nicht, sagen, damit wird Geschichte ausgelöscht. Das ist überhaupt intellektuell völlig unredlich. Ich erinnere an die zahllosen Hitlerplätze, an die Dollfussplätze. Was soll das? Die wurden auch umbenannt. Wenn dieses Argument ziehen würde, dann wäre in Salzburg heute der Markertplatz, der Hitlerplatz oder der Dollfussplatz oder wie auch immer. Also das ist ein völliger Unfug.
Kommen wir zu den Details dieser Wanderungen, die du empfiehlst und vorschlägst und auch nachvollziehbar machst. Viele Hörerinnen und Hörer werden sich vielleicht interessieren dafür, ist diese Wanderung oder sind diese Wanderungen von jeder Mann, jeder Frau zu bewältigen, konditionell oder ist das wahrscheinlich abgestuft unterschiedlich?
Sie sind genau und exakt beschrieben, die große Mehrheit dieser Wanderungen oder auch dieser Radtouren oder dieser Spaziergänge in beiden Bänden sind für durchschnittlich trainierte Menschen jederzeit machbar. Es ist eine Skitour drinnen über das Steinerne Meer hinauf auf die Buchauer Scharte, die würde ich nicht unbedingt jeder Mann und jeder Frau empfehlen. Das ist eher eine ausgewachsene Geschichte und da sollte man sich auch auskennen. Das ist ein lawinengefährdetes Gelände, das ist eher eine hochalpine Skitour. Aber sonst sind die Dinge im Wesentlichen für alle machbar. Ein bisschen Grundkondition schadet nicht, aber in Zeiten des E-Bikes zum Beispiel ist auch das kein Problem mehr.
Fangen wir mit den Routen im Einzelnen noch an. Wir werden nicht alle durch besprechen können, aber da wir im Salzkammergut sind, schlägst du eine Radtour vor, die diese Idylle von Wolfgangsee und Attersee ziemlich konterkariert. Du hast das am Beginn schon anklingen lassen. Dort haben führende Nazis und KZ-Kommandanten ihre Ferien verbracht. Kannst du uns da ein bisschen über diese Zeit erzählen?
Also in aller Kürze, wir starten in St. Gilgen und fahren entlang des Wolfgangsees. Das ist der Salzkammergut-Radweg an zwei, man nennt sie heute Nazi-Villen, es sind in Wahrheit Ferienhäuser, noch im Gemeindegebiet von St. Gilgen. Wer es kennt, dort in der Gegend von der Franzosenscharte, diese sogenannten Nazi-Villen waren die Ferienhäuser der KZ-Kommandanten von Auschwitz und von Sachsenhausen. Das Gartentor bei einem dieser Ferienhäuser ist heute noch zu sehen. Das wurde von Häftlingen in Sachsenhausen geschmiedet. Und dann geht es weiter entlang des Wolfgangsees hinüber bis nach Bad Ischl und dann über das Weißenbachtal zum Attersee, am Attersee das Haus Schoberstein, die T4-Villa, also das Haus Schoberstein, wo die T4-Mörder, in dem Fall nicht gegendert, das waren nur Männer, wo die T4-Mörder sich von ihrem Mordhandwerk erholen durften.
Wenn du vielleicht noch einmal kurz für unsere Hörerinnen und Hörer, die das nicht so genau jetzt gehört haben, diese T4-Geschichte.
Also T4 war die Ermordung von sogenannten lebensunwerten Leben, also von kranken und behinderten Menschen. Wurde T4 genannt, weil das erste Zentrum und dort, wo die Leute ihr Hauptquartier gehabt haben, das war in Berlin, die Tiergartenstraße 4. Und der Euphemismus, die Nationalsozialisten wie alle Rechtsextremen neigen ja immer sehr dazu, dann ihre Verbrechen irgendwie zu beschönigen. Der Euphemismus, der bekannte dafür, ist die Euthanasie, der schöne oder der süße Tod, das kommt aus dem Griechischen. Und wir sagen aber, das sind die T4-Mörder. Es gibt aber noch ein lustiges Detail bei dieser Radtour, wenn man durchs Weißenbachtal fährt, kommt man über eine Clint Eastwood und Richard Burton Brücke. Und jeder wird sich denken, was ist denn das jetzt? Es gab einen Film in den 60er Jahren, wo die beiden mitgespielt haben und dort wurde auch gedreht. Und dieser Film geht zurück auf eine Begebenheit aus dem Toten Gebirge, wo die Briten 4 Fallschirmspringer abgesetzt haben. Eigentlich haben sie sich verflogen, sie wollten woanders hin, aber das Wetter war halt irgendwie saumäßig. Und die 4 sind dann am Toten Gebirge, haben sich in der Riederhütte versteckt. Ihr Auftrag wäre gewesen, Josef Goebbels, der am Grundlsee eine Villa hat, zu töten. Das ist ihnen nicht gelungen, aber die 4 haben das überlebt. Und anhand dieser Geschichte gibt es dann einen Hollywood-Streifen und der wurde auch dort gedreht. Und auf diesem Radweg fährt man eben über die Richard Burton und Clint Eastwood-Brücke.
Aber gerade das Salzkammergut war ja nicht nur so, dass der Hort von Tätern, die sich dort dann noch Urlaube und Ferien verbracht haben, sondern es war auch ein Zentrum des Widerstandes gegen den NS-Terror. Das hast du auch schon in den früheren Büchern angesprochen und auch darauf nimmst du Bezug.
Das Salzkammergut ist ja in seiner Kleinräumigkeit eine ganz widersprüchliche Gegend. Ich meine, wem erzähle ich das? Den Hörern und Hörerinnen hier ist das ja mit Sicherheit bewusst. Und hier waren die Gegensätze ganz eng beieinander. Also der Widerstand genauso wie die nationalsozialistischen Hochburgen.
Diese Widersprüchlichkeit ist doch erstaunlich. Ein Hort der Nazis kann man sagen, aber auch ein Hort des Widerstandes.
Das gibt es aber öfters. Also wir kennen das zum Beispiel auch aus der Stadt Graz. Graz war immer eine rote Stadt mit einem großen kommunistischen Widerstand, aber die Nationalsozialisten machten sie auch zur Stadt der Volkserhebung. Also dass diese Gegensätze oft sehr nah beieinander liegen, das ist jetzt nicht unbedingt Spezielles, was im Salzkammergut aber, glaube ich, ganz interessant ist, dass das natürlich auch mit der Landschaft sehr gut zusammenpasst, also wo doch relativ schroffe und vergleichsweise höhere Berge direkt an die Seen angrenzen, also diese Kombination Wasser und alpines Gelände, das passt da natürlich auch sehr gut zusammen mit den Gegensätzen zwischen den politischen Parteien.
Und schwer zugängliches Gelände, was natürlich auch für das Verstecken von Widerstandskämpferinnen.
Das ist im ersten Buch drinnen, das ist der berühmte Igel, da im Rettenbach, da oben, also Richtung Ischlerhütte. Das ist der Igel, das war das Partisanenversteck.
Das heute noch, sage ich nur, wissen wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer ohnehin, heute auch noch anzuschauen ist, wenn man dort vorbei.
Inzwischen wandelt. Ist der Weg dorthin sogar relativ hergerichtet worden und es ist leichter zu finden als früher. Da hat es eine Aktion gegeben vom Joanneum Graz, das war die sogenannte politische Landschaft, hat das geheißen und es steht auch ein Kunstwerk dort, das den Igel symbolisiert. Ich glaube, das wissen viele. Ich wollte nur noch eins dazu sagen, weil das immer so heißt, das wären Partisanen gewesen. Partisanen im engeren Sinn des Wortes, also die Bewaffneten, gekämpft haben, so wie in Jugoslawien oder auch auf der Choralm oder auch die österreichische Befreiungsarmee in der Obersteiermark gegen Kriegsende, das war im Salzkammergut nicht, sondern es waren im Wesentlichen Kommunisten und Kommunistinnen. Im Lager oben waren nur Männer, aber unterstützt wurden sie von Frauen, also von der Mariandl Feldhammer aus Aussee und von der Resi Besendorf aus Ischl, die ja jetzt gerade mit einem Platz in Ischl, und da sind wir wieder bei dem, was ich gesagt habe, eine Platzbenennung ist eine Ehrung, die ja jetzt im Zuge der Kulturhauptstadt 2024 einen Platz bekommen hat, aber sie wurden ganz wesentlich von Frauen unterstützt. Das ist auch etwas, auf das wir hinweisen wollen in unseren Büchern. Die Rolle der Frauen im politischen Widerstand gegen den Nationalsozialismus wurde lange Zeit unterschätzt. Also auch bei der Geschichte, die ich zuerst erzählt habe über Josef Mühlauer, der sich versteckt hatte im Bahnwärterhäuschen von Kuchl. Das wäre nicht gegangen, hätte er nicht so eine starke Frau an seiner Seite gehabt. Die Aloysia hat das alles mitgetragen, hat ihn versorgt und hat auch andere Genossen und Genossinnen gedeckt.
Kommen wir ein bisschen raus aus dem Salzkammergut, bleiben aber im Land Salzburg natürlich. Mir ist aufgefallen, dieses Kapitel über die Burg Hohenwerfen. Kannst du da ein bisschen Details erzählen? Da waren ein paar erstaunliche Erkenntnisse drinnen.
Ich möchte ein bisschen weiter ausholen. Wir haben versucht, auch die einzelnen Touren miteinander zu verschränken, wo das geografisch, topografisch und inhaltlich sinnvoll ist. Ich bleibe jetzt noch einmal bei der Tour von Mühlauer. Wir starten in Bad Wigaun mit dem Fahrrad, fahren nach Süden und zu diesem Bahnwärterhäuschen, das heute ja noch steht, und fahren dann weiter bis nach Golling. Dort fahren wir mit der S-Bahn nach Deneck, weil mit dem Fahrrad über den Basler Eck zu fahren...
E-Bike.
Nein, das ist nicht das Thema, sondern das ist lebensgefährlich, weil dort der Radweg endet und du teilst ja die Fahrbahn mit dem Schwerverkehr. Deswegen empfehlen wir das nicht. Und dann steigen wir in Deneck aus der S-Bahn und fahren mit dem Fahrrad weiter. Das geht ja inzwischen sehr gut. Und das ist auch wieder so ein Ding, wo einfach sehr viel zusammenkommt. In Deneck ist ein großes Eisenwerk. Und dort gab es eine Widerstandsgruppe von Arbeitern und Arbeiterinnen, die trafen sich im Kaffeehaus vis-à-vis, wurden durch einen Gestapo-Spitzel aufgedeckt. Also auch das kann man heute besuchen. Und dann steht man direkt unter der Burg Hohenwerfen. Schrägstrich. Dort gibt es seit wenigen Wochen eine ausgesprochen gut gemachte Ausstellung, eine neue Ausstellung über die NS-Geschichte der Burg Hohenwerfen. Und um es kurz zu sagen, die Burg Hohenwerfen war das Schulungszentrum der NSDAP im Raum Salzburg. Leiter war ein gewisser Springenschmidt. Das ist genau dieser Springenschmidt, der die einzige österreichische große Bücherverbrennung initiiert hat. Und das war in der Stadt Salzburg. Und so schließt sich wieder der Bogen. Auch einer unserer Spaziergänge in der Stadt geht beim Mahnmal und beim Denkmal für die Bücherverbrennung am Residenzplatz vorbei.
Eine schwierigere Tour sprichst du an, das Steinerne Meer. In dieser Bergregion an der deutschen Grenze hatten ja die illegalen Nazis irgendwie auch ihre Basis, die ja seit 1933 waren die ja auch in Österreich eben illegal, und haben die Kontakte zum Deutschen Reich, sozusagen zum Altreich, ständig verstärkt. Welche Tour würdest du da vorschlagen unseren Hörerinnen und Hörern?
Wir haben zwei Touren im Buch drinnen, das Zentrum der Nazi oben am Berg, das war das Ingolstädter Haus, steht für die, die sich bergaffin ein bisschen auskennen, steht unter dem großen Hundstod, und dort wandern wir hin von der Diesbachseite aus und gehen dann hinüber, rüber, letztlich dann wieder hinunter nach Saalfelden. Das ist eine durchaus anspruchsvolle alpine Wanderung. Wenn man es auf zwei Tage aufteilt, ist es nicht besonders anstrengend. Man kann am Riemannshaus übernachten oder eben auch am Ingolstädter Haus. Der damalige Wirt vom Ingolstädter Haus, ein gewisser Schorsch, war einer der führenden illegalen Nazis. Und der organisierte den Transport von Waffen, von Flugblättern, von Infomaterial vom damals schon NS-regierten Deutschen Reich nach Österreich, wo die Nazi illegal waren. inklusive bewaffnete Auseinandersetzungen mit der Solfeldner Gendarmerie, also da ist auch schon geschossen worden. Und nachdem da ja auch im Winter die Transporte vor sich gingen, haben wir auch eine Skitour drinnen hinauf auf die Buchauer Scharte von Maria Alm. Das ist der einfachste Übergang mit Skien von dieser Seite, also von österreichischer Seite nach Deutschland, aber es ist eine relativ schwierige und alpine Tour. Und die beiden führenden Köpfe dieser illegalen Nazis waren zwei Skilehrer und die sind mit Sicherheit dort auch mit den Skiern hinauf. Deswegen haben wir das drinnen.
Gehen wir weiter in diesem Guide durch Salzburg. Kommen wir nach Bischofshofen und damit auch zu Bubi Bradl in den Raum Bischofshofen. Du hast den Bubi, eigentlich Josef Bradl, schon angesprochen. Wurde natürlich als Held verehrt, als Skisprungheld bis zu seinem Tod. Was war das für eine schillernde Figur?
Man kann es durchaus ähnlich jetzt, wir haben zuerst einmal über Karajan gesprochen, man kann es durchaus ähnlich ein bisschen wie beim Karajan sehen. Er war schlicht und ergreifend ein Nazi. Er war in der SA, er war ein hochdekorierter Sportler schon in der NS-Zeit. Und bis heute steht im Übrigen in Bischofshofen ein Bubi-Bradl-Denkmal. Und seine Geschichte, seine Verstrickung mit dem Nationalsozialismus ist wenig bekannt und deswegen erzählen wir sie auch.
Und wie schaut die aus im Detail? Lass mal auf. Genau. Es gibt natürlich, findet man auch in deinem Buch, Geschichten über Menschen, die Haltung bewiesen haben in diesen Zeiten, wie Margarete Schützel. Es gibt in dieser Zeit auch Menschen, die Haltung bewiesen haben, wie Margarete Schützel-Lihotzky, eine Radstädterin, Architektin und Widerstandskämpferin.
Margarete Schützel-Lihotzky war Architektin. Sie ist im Wesentlichen ja bekannt geworden dafür, dass sie die Einbauküche erfunden hat,
also
die sogenannte Frankfurter Küche, um eben den Arbeiterinnen das Leben in der Küche leichter zu machen. Es stimmt nicht ganz, sie war keine Radstädterin, sie war eigentlich eine Wienerin und Kommunistin, hat dann einige Zeit in der Türkei verbracht und ist dann wieder in Absprache mit der KPÖ-Führung, auch gemeinsam mit einem Grazer Architekten, mit dem Eichholzer, wieder zurück nach Österreich, ist dann auch gefangen genommen worden und hat die Nazizeit knappest überlebt. Und mit Radstadt verbindet sie, dass sie dort dann nach der Befreiung viele, viele Jahre immer die Sommer verbracht hat. Und dort steht auch das einzige Wohnhaus, das sie jemals konzipiert hat als Architektin. Sonst hat sie ja sehr viel Küchen, Einrichtungen, Kinderspielzeug, Ähnliches projektiert. Das einzige wirkliche Wohnhaus, und das Wohnhaus steht heute noch, wird von Nachfahren von Schütte-Lihotzky bewohnt. Und das hat sie für ihre Schwester konzipiert. Und dort gehen wir hin und unternehmen eine Wanderung auf den Rossbrand, wo wir auch ganz genau wissen, dass die Grete öfter oben war.
Thomas, beim Gehen kann man stolpern und bei den von dir empfohlenen Touren finden sich immer wieder die sogenannten Stolpersteine, also Metallplatten im Boden, sage ich mal, die an historische Begebenheiten und Persönlichkeiten erinnern sollen. Das ist eigentlich seit den letzten Jahren ein bisschen stärker auch geworden, diese Art der Erinnerungskultur.
Salzburg ist ein Zentrum in Österreich der Stolpersteine. Wir haben in Salzburg schon über 10 Jahren mit den Stolpersteinen begonnen. Es sind eigentlich jetzt schon 15 Jahre, wenn ich so genau nachrechne, die Zeit vergeht so schnell. Wir haben jetzt in Salzburg allein in der Stadt ungefähr 500 Steine für Nazi-Opfer verlegt. Die Ursprungsidee kommt von Gunter Demnig, ein Kölner Künstler, der weltweit diese Steine verlegt. Es gibt ein paar Kommunen, die sie ablehnen. In Wien gibt es zum Beispiel keine oder nur ein paar Privatverlegte. Es hat in Salzburg auch ein bisschen die Diskussion gegeben am Anfang, und auf die Person möchte ich dann noch hinkommen, am Anfang, gerade bei den jüdischen Opfern, jetzt trampeln sie wieder auf uns herum. Das wurde auch von Teilen der Kultusgemeinde in München beispielsweise so artikuliert. Der Salzburger Marco Feingold, Holocaust-überlebende Präsident der Kultusgemeinde, der Salzburger Marco Feingold, der vor wenigen Jahren im hohen Alter von 106 Jahren verstorben ist. Der Marco Feingold hat gesagt, nein, das ist anders, wenn man den Text lesen will, muss man sich verbeugen. Und das finde ich ein sehr schönes Bild und danach haben wir uns auch gerichtet. Und also ich bin ja auch in diesem Personenkomitee Stolpersteine aktiv und deswegen gibt es auch in Salzburg und das ist also inzwischen völlig unbestritten. Das gehört zum Stadtbild. Es gibt sogar eigene Führungen von professionellen Fremdenführern.
Wollte gerade darauf zu sprechen kommen, wenn man einige Touren geht, ich habe nur diese Salzburger Tour gemacht, man muss schon genau schauen, dass man diese Stolpersteine, du beschreibst sie genau mit Hausnummer, wo man die findet, aber man muss genau schauen. Also bei trübem Wetter und so ist es gar nicht so leicht, die zu finden.
Wir hatten jetzt in Salzburg zum 80. Jahrestag der Befreiung, wir heißt in dem Fall das Personenkomitee Stolpersteine, der KZ-Verband und die sozialdemokratischen Freiheitskämpfer und Freiheitskämpferinnen, eine Aktion gestartet, alle diese Stolpersteine wieder aufzupolieren, wieder zu säubern, dass sie wieder glänzen. Die Aktion hieß Salzburg glänzt. Es war ein Riesenerfolg. Es beteiligten sich Anrainer, Anrainerinnen, plötzlich waren Schulen da, die mit den Schülern und Schülerinnen hingegangen sind. Bis zu hochrangigsten Vertretern der Erzdiözese war praktisch ganz Salzburg am Putzen. Und jetzt sieht man sie wieder besser, sie glänzen.
Thomas, bei deinen Veröffentlichungen geht es immer um Zeitgeschichte, also 20. Jahrhundert. Wäre es für dich nicht auch einmal reizvoll, deine Palette zu erweitern? Auf länger zurückliegende Epochen in der Salzburger Geschichte oder in der Geschichte Österreichs. Also sage ich mal, warum nicht zurückgehen, im wahrsten Sinne des Wortes zurückgehen, in die ältere Geschichte. Also mir fallen da zum Beispiel die Bauernkriege ein oder so.
Also erstens ist es natürlich eine Zeitfrage. Ich habe jetzt in der Pipeline, das erscheint im April kommenden Jahres, ein kleines Booklet, so wie das erste, das war das Salzkammergut Orte der Erinnerung. Das ist voriges Jahr, 2024, erschienen. Jetzt erscheint ein Nachfolgeband mit den Erinnerungsorten Innviertel und Hausruckviertel. Und für das übernächste Jahr oder noch in 2 Jahren, das wissen wir noch nicht ganz genau, ist der dritte Band Widerstand, Verfolgung und Befreiung geplant. Der wird sich im Wesentlichen im oberösterreichischen Raum abspielen. Also es ist einfach einmal eine Zeitfrage, was sich ausgeht. Das mit den Bauernaufständen, das ist ein Projekt, das haben wir schon angedacht. Wir haben ja jetzt 500-jähriges ja. Jubiläum gehabt, der Bauernaufstände. Da wäre natürlich viel Potenzial drinnen. Schauen wir mal. Vielleicht ist das in 5, 6 Jahren, aber so ein Buch schreibt es ja nicht so schnell. Man vergisst es ja immer. Das ist ja nicht nur Schreiben. Ich muss ja auch alle Touren nachgehen. Ich muss ja das alles fotografieren. Das ist ja eine relativ zeitaufwendige Geschichte. Aber das mit den Bauernaufständen ist durchaus auch ein Thema, das mir am Herzen liegt. Aber ich möchte schon sagen, natürlich liegt mir die Zeitgeschichte viel, viel näher, einfach auch aufgrund meiner familiären Situation. Das bleibt einem. Und das bleibt im Übrigen auch den Nachfahren der Täter. Also ich kenne viele Täter aus meiner Generation, also ich bin jetzt 60, also viele aus einer Täterfamilie in meiner Generation, ich bin jetzt ungefähr 60, die natürlich diese Dinge auch mit sich mittragen. Und wenn man aus einer verfolgten Familie kommt, trägt man das auch mit. Und das weiterzuerzählen, weiterzugeben, das ist schon ganz wichtig, weil man kann schon sagen, vielleicht hat in den 1930er Jahren nicht jeder und nicht jede gewusst, wo das hinführt. Heute wissen wir es. Und heute sind wir schon sehr dafür verantwortlich, dass das nicht wiederkommt.
Wäre ein schönes Schlusswort. Ich hätte doch noch eine persönliche Frage. Du hast natürlich alle diese Touren selbst absolviert. Und jetzt weiß ich nicht, hat der Kollege Praha das auch mit dir absolviert? Oder warst du der Wanderer? Oder nur damit man sich ein bisschen vorstellen kann.
Wir haben uns abgesprochen, abgewechselt. Manche Sachen haben wir gemeinsam gemacht. Manche Texte haben wir gemeinsam geschrieben. Manche Texte hat der Andreas geschrieben. Manche Texte habe ich allein geschrieben. Wir kennen uns seit Ewigkeiten. Der Andreas ist ja auch im KZ-Verband. Jetzt ist er in Steyr und ist der Chefkurator vom Museum der Arbeitswelt. Hat sehr, sehr viel zu tun. Aber wir haben das im Wesentlichen alles gemeinsam gemacht.
Ja, wir müssen langsam zum Schluss kommen. Und dann sage ich vielen Dank, Thomas Neuhold, für das Gespräch.
Und ich sage danke fürs Zuhören.
Das war ein Radio Libre regional. Robert Stoppacher hat mit dem Journalisten und Autor Thomas Neuhold gesprochen. Die zwei Bände Widerstand, Verfolgung, Befreiung, die Neuhold gemeinsam mit Andreas Braha geschrieben hat, sind im Anton Pustet Verlag erschienen.